und hoffe, ich kann euch heute was weitergeben und ihr könnt euch darauf einlassen. Ich möchte zu Beginn noch mal kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass ich hier stehen darf und dass du mir viele Dinge aufs Herz gelegt hast. Und ich bitte dich, Herr, dass sie wirklich auch rüberkommen. Ich bitte dich, dass du jegliche Mauer der Kommunikation wegnimmst und dass ja wirklich das, was ich auf dem Herzen habe von dir, Herr, dass es weitergeht an ja alle, die es aufnehmen möchten. Herr, öffne du Herzen. Amen. Sag mal, warum bist du heute hier? Bist du aus Gewohnheit hier, weil du jeden Sonntag hier bist? Bist du aus einem Art Gruppen- oder Familienzwang hier? Die ganze Familie kommt hierher. Das hoffe ich natürlich alles nicht, sondern das, wovon ich mal ausgehe im besten Fall ist, du bist hier, um heute etwas von Gott zu erfahren. Du bist heute hier, um Gottes Reden zu hören. Gott hat eine Idee, wie dein Leben gelingt, wie dein Leben gut verläuft. Und diese Ideen möchte Gott mit dir teilen. In einem Sprichwort, was viele von uns kennen, bestimmt sogar alle, heißt es, ein weiser Mensch lernt aus seinen Fehlern. Und ich würde noch weitergehen, ein noch weiserer Mensch lernt aus den Fehlern anderer. Und ich setze noch eins oben drauf, der weiseste Mensch, der lernt aus den Fehlern anderer, die Gott extra für uns hingestellt hat. Nämlich in seinem Wort. Ja? Ich glaube, noch weiser kann man es gar nicht angehen, wenn man sich anguckt, welche fehlerhaften Menschen hat Gott uns denn in der Bibel hingestellt, von denen wir lernen können. Okay? Ich glaube, noch besser können wir es gar nicht machen. Und so begegnet uns in der Geschichte mit Isaak, Rebekka, Esau und Jakob Menschen, die allesamt fehlerhaft sind. Aber Gott verschönert nichts in seinem Wort. Okay? Er möchte, dass wir diese Fehler, glaube ich, entdecken. Davon bin ich fest von überzeugt. Und ich habe drei Abschnitte für uns heute mitgebracht. Das sind so ein bisschen chronologisch, aber auch inhaltlich passen die ganz gut. Der erste Abschnitt ist, Gott segnet sein Plan mit Menschen. Der Alltag, so waren Esau und Jakob. Und der Segen, wenn Pläne und Zusagen aufeinandertreffen. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin diese Reise geht, auch wenn ich hier so einen leichten Plan habe. Ja? Also, Gott segnet. Er hat einen Plan mit Menschen. Damit wir die Geschichte von Isaak, Jakob, Esau und Rebekka verstehen, müssen wir zwei Generationen weiter zurückgehen. Ja, und diesen kleinen Ausflug müssen wir uns jetzt ganz gönnen. Weil Gott hat sich entschieden, mit Menschen Geschichte zu schreiben. Er hat sich Abraham auserwählt und ihm gesagt, aus dir möchte ich ein großes Volk machen. Dich möchte ich segnen. An dir sollen alle anderen Völker erkennen, was es bedeutet, mit dem lebendigen Gott unterwegs zu sein. Und das sagt Gott zu Abraham ganz, ganz früh in der Bibel. Ja, also wenn ihr das mal aufschlagt, das sind die ersten, weiß ich nicht, 50 Seiten, wo das dann passiert und danach folgen noch die anderen zigtausende Seiten. Ja, also Gott schreibt dann ziemlich viel Geschichte und das ist seine Verheißung. Er möchte mit Abraham und seinen Nachkommen Geschichte schreiben, möchte anderen zeigen, wie ist es denn mit diesem lebendigen, heiligen Gott, von dem wir gerade gesungen haben, von dem wir gehört haben, wie ist es denn mit dem unterwegs zu sein? Und dieser Segen wird weitergegeben von Abraham an Isaak. Und Isaak heiratet Rebekka und sie wird schließlich schwanger. Es entsteht die Familie Isaak, Rebekka und sie bekommen die beiden Söhne Esau und Jakob, Zwillinge. Während Rebekka noch schwanger ist, gibt es so einen Kampf im Bauch. Sie merkt, das ist nicht normal, irgendwas rumort da so richtig, ja. Und damals gab es nicht so viele Frauenärzte, sodass sie dann das wirklich Sinnvolle gemacht haben. Sie hat sich an Gott gewendet. Und er spricht zu ihr.
Zwei Völker sind in deinem Bauch und zwei Nationen werden sich aus deinem Inneren trennen. Das eine Volk wird stärker sein als das andere und der Große wird dem Kleinen dienen.
In dieser Geschichte ist das die einzige Situation, in der Gott aktiv etwas sagt. Ja? Das müssen wir im Hinterkopf behalten, weil das Fehlverhalten der anderen wird nicht direkt von Gott getadelt, nur indirekt. Okay? Also das ist die einzige Situation, wo Gott wirklich direkt und klar spricht, aber die Botschaft ist ja wohl klar, oder? Der Kleinere wird vom Großen bedient oder der Große dient dem Kleineren. Das Groß und Klein, eigentlich steht da Älter und Jünger, ja, von der originalen Übersetzung. Also der Ältere dient dem Jüngeren. Für uns jetzt in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr so ein Problem, denn wenn der Jüngere vielleicht irgendwie dann mehr verdient oder so oder erfolgreicher ist, stärker ist, was auch immer. Aber in der damaligen Zeit ist das orientalische Recht, da wo Abraham und so weiter alle herkommen, sieht ganz klar vor, nein, der Erstgeborene hat alles Recht und die anderen dienen. Ja? Aber Gott hat einen anderen Plan. Ist das nicht cool? Gott durchbricht manchmal so unsere traditionellen Vorstellungen mal eben, so wie das eben gemacht wird. Ja? Gott mag es, die Kleinen zu gebrauchen. Ja? Und das ist nicht unproblematisch, wenn auf einmal der Größere den Kleineren dienen muss. Der Größere ist nämlich Esau, der Kleinere ist Jakob und der bekanntere Name ist Jakob, wie er sicherlich aus den Sonntagsstunden vielleicht noch kennt. Wir gucken uns jetzt deren Alltag an. So waren Esau und Jakob. Esau und Jakob werden geboren und tatsächlich ist Esau dann auch der Erste und deren Charaktere könnten nicht unterschiedlicher sein. Esau ist so ein hartgesottener Kerl, der ein Jäger auf dem freien Feld aktiv, wir können uns vorstellen, wahrscheinlich so richtig ordentlich muskelbepackt und hat die praktischen Dinge im Auge, wie kann man am besten noch das ein oder andere Wild erlegen. Und erntet dafür auch ganz, ganz viel Ehre von seinem Vater, Anerkennung für seine Leistungen. Er ist nicht darauf bedacht, irgendwie, naja, die Tradition einzuhalten. Er entscheidet sich einfach aus seinem Großmut heraus, heidnische Frauen zu heiraten, 2 Stück. Und ganz im Gegensatz dazu ist Jakob unterwegs. Von Jakob lesen wir, er ist ein gesitteter Mann. Und dieses Wort gesittet bedeutet eigentlich vollständig oder ganz in seinem Ursprung. Also er ist so, in seiner Person ist er vollständig, ist eine runde Sache, seine Persönlichkeit. Wir könnten heute uns vorstellen, er ist sehr friedvoll, in sich ruhend, ruhig. Und was da immer mit reinspielt in diesem Wort ist, naja, er ist auch im Frieden mit Gott. Er ist fromm unterwegs, gottesfürchtig, in sich ruhend und friedvoll. Er kannte mit größter Wahrscheinlichkeit die Verheißungen Gottes über Abraham und sicherlich hat seine Mutter oder die Eltern beide ihm auch gesagt, was mit ihm ist. Dass er derjenige sein wird, dem der Segen zugesprochen wird, derjenige sein wird, mit dem Gott Geschichte schreiben möchte. Das Aufeinandertreffen dieser Personen im Alltag ist sicherlich interessant. Ihr kennt das immer, wenn so 2 charakterlich total unterschiedliche Personen aufeinandertreffen, sind das immer interessante Situationen. Wir kennen das aus der Gemeinde natürlich nicht. Ja? Wenn Esau jetzt von einer erfolglosen Jagd kommt, ihr müsst euch vorstellen, der Typ, der immer Erfolg hat, kommt jetzt erfolglos von der Jagd.
Er sagte zu Jakob: Ich bin hungrig. Gib mir etwas von dem roten Eintopf, den du gekocht hast. So erhielt Esau den Beinamen Edom. Das bedeutet rot. Jakob entgegnete: Gut, aber nur, wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Ich muss ja sowieso einmal sterben, sagte Esau. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Jakob beharrte: Gut, dann schwöre es mir. Da schwor Esau es ihm und verkaufte so alle seine Rechte als Erstgeborener an seinen jüngeren Bruder.
Jakob nutzt diese Situation vollkommen aus, dass der wahrscheinlich da gefrustet und hat einfach nur Hunger. Und dann gibt es nichts Schöneres für Esau als diesen wahrscheinlich rote Linseneintopf. Oh, lecker. Also kann ich nicht nachvollziehen. Aber vielleicht war das der Cheeseburger der damaligen Zeit, wer weiß, ja? Also Jakob nutzt diese Situation aus, um an den Segen zu kommen. An dieses Erstgeburtsrecht beinhaltet alle Rechte als Erstgeborener. Und das bedeutet ja auch, dass dieser Segen weitergegeben wird. So interpretieren das die allermeisten Ausleger auf jeden Fall, dass da schon eigentlich die Übergabe des Segens stattfinden kann. Meint Jakob wirklich, dass er Gott nachhelfen muss? Meint er wirklich, er muss eine Situation ausnutzen, seinen Bruder so ein bisschen veräppeln, weil er eben nicht so helle ist, um an dieses Erstgeburtsrecht offiziell zu kommen? Esau gibt ganz offensichtlich nicht so viel auf die unpraktischen Dinge. Und so ein Erstgeburtsrecht, naja, ist auch nicht irgendwie was. Im ersten Moment kann man nicht essen. Ne? Ja? Und deswegen sagt er, okay, ich brauche das jetzt gar nicht. Ich beschränke mich auf das, was ich jetzt habe, und ich habe jetzt Hunger. Ich will jetzt was essen. Ja? Sind wir immer besser als Esau? Gott hat uns durch Christus mit allem geistlichen Segen überschüttet. Ralf hat es gerade schon gebetet. Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen des Himmels gesegnet hat. Durch Christus. Das steht uns zu. Dieser geistliche Segen. Der geistliche Segen umfasst in erster Linie, und wir könnten das noch weiterführen mit der Frucht des Heiligen Geistes, aber in erster Linie umfasst dieser geistliche Segen eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht, also über den Eintopf, den ich gerade sehe. Es gibt den tiefen Frieden, den wir wirklich mit Gott brauchen, die Vergebung der Sünden und tiefen Frieden mit unseren Mitmenschen und die Freude trotz und entgegen aller Umstände. Das ist der geistliche Segen, den wir erhalten können. Und jetzt mal ganz Hand aufs Herz, ganz praktisch. Wie viel Raum geben wir Gott, dass er uns mit Hoffnung, Frieden und der Freude erfüllt, die wir so wirklich nötig haben? Und welche praktischen Dinge, also welcher roten Linseneintopf hält uns so oft davon ab. Was ist dir so oft so viel wichtiger, als dass Gott dich mit allem geistlichen Segen überschüttet? Weil er möchte es. Er hat es uns zugesagt. Aber wenn er keinen Raum dafür hat, dann kann er es uns auch gar nicht geben, weil wir immer noch selbstständige Menschen sind mit einem freien Willen und wir können uns dagegen entscheiden, uns mit diesem geistlichen Segen füllen zu lassen. Esau war das Essen wichtiger als der Segen. Wisst ihr, bei mir, und jetzt mal ganz ehrlich unter uns, wir sind ja unter uns, bei mir ist es manchmal der Schlaf. So, ja. Ich weiß, es tut mir unfassbar gut, morgens vor meiner Frau und Tochter wach zu sein und mir eine halbe Stunde zu nehmen, um wirklich mich von Gott füllen zu lassen. Aber ich nehme mir die halbe Stunde Schlaf. Weil das in dem Moment das ist, was mir wichtiger ist. Vielleicht ist es an der Zeit, wenn du feststellst, das und das hält dich ab davon, dich vom Geist, mit geistlichem Segen füllen zu lassen, darauf zu fasten, ja, darauf zu verzichten. Beim Schlaf bitte vorsichtig sein mit Fasten. Ja. Es ist ein sichtbares Zeichen, das Jetzige ist mir nicht so wichtig. Nein, ich brauche nicht den rote Linseneintopf. Ich finde das total interessant, dass es genau der Hunger ist, genau das, was später Leute sagen, ja, wir leiden das ganz bewusst, wir fasten ganz bewusst, damit wir uns von Gott füllen lassen, um ihnen zu zeigen, was uns wichtig ist, dass uns dieses Geistliche wichtig ist, die geistliche Dimension und nicht das Hier und Jetzt. Ja? Und vielleicht ist es für dich auch dran, auf bestimmte Dinge wieder zu verzichten, sie zu fasten, um Gott und dir selber bewusst zu machen, das ist dir wichtiger. Jakob ist nach dieser Geschichte, nach dieser Alltagsgeschichte, der offizielle Weiterführer der Segenslinie von Abraham. Ja? Esau wird dies eigentlich gar nicht so sehr bewusst, naja, bis ihm sein Vater das so ein bisschen erklärt. Er braucht da ein bisschen mehr Erklärung. Und das ist die finale Geschichte, die Geschichte schlechthin, wenn wir von Jakob und Esau hören und woran vielleicht viele von euch direkt gedacht haben. Isaak ist alt geworden. Noch nicht so alt, dass er sterben würde. Das kam dann später raus, dass er noch 40 Jahre weitergelebt hat. Aber hat sich schon so alt gefühlt, dass er sterben würde. Manche fühlen das eben ein bisschen früher. Ja, und er möchte seinen Segen Esau weitergeben. Ja? Obwohl er weiß, dass Gott eigentlich was anderes gesagt hat. Isaak entscheidet sich, ich möchte Esau segnen. Warum? Er mochte einfach seine Art. Ja? Das kommt dadurch hier zum Vorschein. Die Bibel sagt, er mochte das Fleisch so gerne, was Esau dazu bereitet hat. Ich glaube, es geht noch ein bisschen darüber hinaus. Auch die Art, wie er das erlegt hat. Und oh, so ein toller Mann und so, das ist bestimmt ein guter Anführer. Er möchte ihm seinen Segen zusprechen, also rechtsgültig und geistlich das übertragen und sich über Gott indirekt hinwegsetzen. Die Liebe zu Esau ist größer als der Gehorsam Gott gegenüber. Also schickt Isaak Esau dann jagen. Esau macht das auch, obwohl er, naja, eigentlich weiß, Moment, mein Vater schickt mich jetzt jagen, damit wir gemeinsam essen und ich den Segen bekomme. Den habe ich doch eigentlich schon weitergegeben. Hätte doch direkt klingeln müssen bei ihm. Aber Esau entscheidet sich, nö, ich mache das trotzdem. Ich gehorche meinem Vater, so ein kindlicher Gehorsam fast. Rebekka hört diese Konversation und bereitet eine List vor. Sie sorgt dafür, dass Jakob ebenso etwas zu essen hat. Anscheinend schmeckt auch Ziege wie Hirsch. Eine sehr gute Köchin muss das gewesen sein, wenn die das hinkriegt. Oder die Geschmacksnerven von Isaak waren nicht mehr so gut. Eins von beiden. Sie sorgt dafür, dass der Jakob sich genauso anfühlt wie Esau, also mit einem Fell, sorgt ihr dafür, dass der so behaart ist, so richtig männlich auch rüberkommt und kleidet ihn auch in die Kleider von Esau, dass er genauso riecht. Wie, ja, also, quasi die gleiche Person, wenn man berücksichtigt, dass Isaak eben nicht mehr so gut sieht. Rebekka hat sich entschieden, diesem Trick vom Isaak keinen Raum zu geben. Sie möchte an der Stelle eine Anwältin Gottes sein. Dafür kämpfen, dass das, was Gott gesagt hat, auch wirklich durchgesetzt wird.
Jakob ging zu seinem Vater und sagte, mein Vater. Ja, antwortete dieser. Wer bist du, mein Sohn? Jakob antwortete, ich bin Esau, dein ältester Sohn. Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Setz dich auf und iss von meinem Braten, damit du mir deinen Segen geben kannst. Isaak fragte, wie konntest du das Tier so schnell finden, mein Sohn? Der Herr, dein Gott, schickte es mir über den Weg, antwortete Jakob. Da sagte Isaak zu Jakob, komm näher, ich will dich betasten, mein Sohn, um festzustellen, ob du Esau bist oder nicht. Jakob trat zu seinem Vater und Isaak betastete ihn. Die Stimme klingt wie Jakobs Stimme, aber die Hände sind die von Esau, sagte er. Er erkannte Jakob nicht, weil Jakobs Hände sich genauso behaart angefühlt haben wie Esaus Hände. Und so segnete Isaak Jakob. Bist du wirklich mein Sohn Esau? Fragte er noch einmal. Ja, ich bin Esau, log Jakob. Gib mir jetzt von dem Wild zu essen, mein Sohn, sagte Isaak. Dann werde ich dich segnen. Jakob reichte es ihm und Isaak aß. Er trank auch den Wein, den er ihm einschenkte. Dann sagte Isaak, komm her und küss mich, mein Sohn. Jakob trat zu seinem Vater und küsste ihn. Als Isaak den Geruch seiner Kleider roch, segnete er seinen Sohn. Er sagte, der Geruch meines Sohnes ist wie der gute Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir Regen im Überfluss. Er mache dein Land fruchtbar und gebe dir Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Nationen sollen dich verehren. Du sollst über deine Brüder herrschen. Die Söhne deiner Mutter sollen sich respektvoll vor dir verneigen. Wer dich verflucht, soll verflucht sein. Wer dich aber segnet, der soll gesegnet sein. Gerade als Isaak Jakob gesegnet hatte und Jakob fortgegangen war, kehrte Esau von der Jagd zurück.
Und Esau ist natürlich erschüttert, ja, als er das mitbekommt. das, worauf er gehofft hatte, doch noch irgendwie diesen Segen zu bekommen, den er ja eigentlich verspielt hatte, diese Gelegenheit war vorüber. Isaak entscheidet sich, trotz Flehen von Esau, dass er diesen Segen nicht zurücknehmen kann und auch Esau nicht das Gleiche versprechen kann. Weil wenn wir uns das Versprechen angucken, na, alle, die dich verfluchen, die werden verflucht sein. Alle, die dich segnen, werden gesegnet sein. Deine Brüder sollen Diener sein. Das ist ein einmaliger Segen. Ja? Das ist nichts, was man mal eben duplizieren kann. Kann man nicht einfach klonen und dem anderen auch noch zusprechen oder so. Ja? Das geht nicht. Es ist dieser einmalige Segen. Und Isaak, wahrscheinlich hat er in dem Moment verstanden, egal was ich mache, das kommt doch so, wie Gott will. Ja. Und Esau, naja, wir lesen im Neuen Testament auch, dass Esau einen Segen erhält. Ich hätte es nicht als Segen erkannt, weil ihm wird ödes Land und ein Joch zugesprochen von seinem Vater. Das als einen Segen zu nehmen, naja, es wird deutlich, Esau erhält keinen Zuspruch, keine Verheißung, nichts Positives. Wir schauen uns die vier Personen in diesem Abschnitt nochmal genauer an. Jakob und Rebekka. Jakob betrügt seinen Vater. Ja? Und wenn man so einfach über diese Geschichte drüber liest, dann würde man sagen, Jakob ist definitiv der Gangster, oder? Ja? Jakob ist der, der wirklich Mist gebaut hat. Und mir ist beim genauen Lesen bewusst geworden, wie sehr. Jakob lügt nicht nur einmal seinen Vater an, sondern er lügt dreimal seinen Vater an. Einmal sogar unter dem Verweis, der Herr hat mir etwas geschickt. Also verweist auch noch auf Gott bei seiner Lüge. Ja? Dreimal lügen, an wen erinnert euch das? Ja? Das ist Petrus, der dreimal lügt. Ja? Dreimal lügt, den Jesus kenne ich nicht. Und anschließend küsst er seinen Vater auch noch scheinheilig. Ja, und das erinnert uns an Judas, der Jesus mit einem Kuss verrät. Brauchen wir noch mehr Kennzeichen, wie übel dieser Verrat war? Ja? Die Bibel verschönert nichts. Ja? Mit so einem Jakob, der auch so einen Bockmist macht, ja? Obwohl es nicht nötig gewesen wäre, mit so einem schreibt Gott Geschichte. Ja? Wie fühlst du dich, dass Gott mit jemandem wie Jakob in dieser Form auch Geschichte schreibt? Jakobs und Rebekkas Vergehen ist falsch. Jetzt könnte man sagen, ach, Gott nutzt doch die Umstände und so weiter, um an sein Ziel außerordentlich zu kommen. Ich glaube, da stimmen ja auch die meisten Ausleger zu, Gott hätte hier auch ohne Betrug arbeiten können. Ja? Weil die Konsequenzen dieses Fehlverhaltens sind nachher da. Rebekka sieht ihren Sohn zu Lebzeiten im Anschluss nicht mehr wieder. Ja? Jakob muss fliehen, damit sein Bruder Esau ihm nichts antut. Und er sieht seine Mutter, die eine besondere Beziehung haben, nicht mehr wieder. Beide meinten, sie müssten Gottes Wirken nachhelfen. Hätten beide nicht einfach nur ein bisschen geduldiger sein müssen und auf Gott vertrauen müssen? Hätten beide nicht einfach nur mehr Gott vertrauen müssen? Am Ende geschieht Gottes Wille, aber die eigenen Pläne, sowohl der Plan von Isaak, Esau trotzdem zu segnen, als auch der Plan von Rebekka und Jakob, haben Konsequenzen. Ja? Die eigenen Pläne bringen im Gegensatz zu Gottes Plänen Not und Unheil. Hast du das auch schon mal erlebt? Dass deine eigenen Pläne, die du über Gottes Pläne gestellt hast oder meintest, mit deinen Plänen würdest du jetzt Gottes Pläne unbedingt ausfüllen, dass sie dir Not und Unheil gebracht haben. Die Wahrheit ist die, Gottes große Pläne werden nicht dadurch verhindert. Aber die Folgen des Fehlverhaltens sind dennoch da. Die wollen wir eigentlich nicht haben. Schauen wir uns Esau an. Esau, der vergisst einfach sein Versprechen, okay? Ja klar, ich gehe jagen, ich gehe das Wild holen und dann hole ich mir den Segen ab. Bestimmt vergisst Jakob auch, dass ich ihm mal was anderes versprochen habe. Das wird schon so klappen. Er gehorcht da so kindlich, macht einfach das, was andere sagen, ist sozusagen ein Mitläufer seines Vaters. Hast du dich auch schon mal durch andere bewusst von Gottes Ideen für dein Leben abbringen lassen? Ist es nicht Zeit, Gott um Vergebung dafür zu bitten, wenn du es noch nicht getan hast? Schauen wir uns Isaak an. Isaak möchte über seinen Sohn, den Gott nicht im Sinn hatte, seinen Segen aussprechen. Er verspricht ihm echt das Allerbeste auf dieser Erde, was überhaupt möglich ist. Er verspricht ihm, dass andere ihm dienen werden, dass er Wohlstand haben wird und vor allen Dingen auch, dass er die Segenslinie weiterführen wird. An dieser Stelle aber lässt Isaak sich dann von Gott korrigieren. Er spricht nicht einfach nochmal irgendwie den Segen weg, sondern er sagt, okay, Gott, letztendlich hast du beschlossen, dass Jakob gesegnet wird. Ja? Das sagt er so nicht direkt, aber es wird durch sein Verhalten deutlich. Ja? Jakob möchte eigentlich doch nur was Gutes. Und zwar demjenigen, den er lieb hat, möchte er was Gutes zusprechen. Er möchte ihn segnen. Im Neuen Testament werden auch wir, genauso wie Isaak, aufgefordert, zu segnen. Gutes auszusprechen. Nicht zu fluchen, nichts Schlechtes zu reden. Aber dann auch nicht nur diejenigen, die wir lieb haben, wo wir sagen, ja, dich möchte ich gerne segnen, dir möchte ich was Gutes zusprechen, dir möchte ich was Gutes wünschen, sondern wir werden in Römer 12, Vers 14 aufgefordert, segnet die, die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Und wenn man einen Grund hat, jemandem was Schlechtes zu wünschen, dann doch demjenigen, der einen verfolgt, oder? Der Segen ist etwas in der geistlichen Dimension. Ja? In 2. Korinther 9, Vers 6 und in 1. Petrus wird bestätigt, wenn wir Segen sprechen, wenn wir segnen, werden wir auch Segen erhalten. Es scheint ein geistliches Prinzip zu sein, dass wenn wir etwas Gutes aussprechen, dass etwas in der geistlichen Dimension verändert wird. Und jetzt überlegt euch einfach nur Folgendes. Ihr sprecht Gutes über andere Menschen aus. Ihr sprecht ihnen Wahrheiten Gottes über sie zu. In erster Linie verändert sich euer Bild über die anderen Menschen. Ihr werdet verändert. Und gleichzeitig ist eine Segenssprechung, da ist auch eine Fürbitte mit enthalten. Wir beten für die anderen Menschen. Und das ändert geistlich wirklich viel. Ja? Unsere ausgesprochenen guten Zusagen haben einen Einfluss auf die geistliche Realität. Und weil ihr den Satz jetzt überhört habt, nochmal. Unsere ausgesprochenen guten Zusagen haben einen Einfluss auf die geistliche Realität. Und womit können wir segnen? Es gibt zwei Sachen. Einmal können wir prophetisch segnen, Gottes Zusagen über andere Menschen aussprechen. Und manchmal kann es auch sein, dass wir praktisch segnen können, dass wir praktisch eine Wohltat geben können. Ja? Isaak hat es an dieser Stelle nicht getan, sondern es war eine prophetische Zusage, die nochmal, wie gesagt, an dieser Segenslinie geknüpft war. Wir können Menschen nicht nur nette Worte sagen. Wir können Menschen die besten Worte sagen. Wir können ihnen Gottes Wahrheiten zusagen, die Sachen, die Gott wirklich für sie im Sinn hat. Das lesen wir in seinem Wort. Und praktisch, naja, du kannst dich von Gott zu guten Taten für andere inspirieren lassen. Lasst uns an der Stelle Isaak als gutes Vorbild nehmen. Auch wenn er die falsche Person gesegnet hat, so wollte er doch seinem Sohn, den er auch lieb hat, was Gutes tun. Lasst uns denjenigen, die wir lieb haben, was Gutes zusprechen. Unseren Kindern gut zusprechen, nicht ihnen was Schlechtes sagen. Lass uns unseren Mitmenschen was Gutes zusprechen, nicht was Schlechtes über sie aussprechen. Lass uns ihnen das Beste weitergeben. Die Segenslinie geht über Abraham zu Isaak und dann zu Jakob und dann zu uns. In Galater 3, Vers 14 heißt es, durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Der Segen Abrahams zeigt sich bei uns durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ist das nicht krass? Das, was Gott Abraham gesagt hat, mit dir möchte ich Geschichte schreiben, an dir sollen alle anderen Menschen sehen können, wie es ist, wenn der Heilige Gott Beziehung mit den Menschen hat. Das zeigt sich bei uns durch den Heiligen Geist, durch die Transformation in unserem Inneren, durch die Bekehrung. Wir sind gesegnet mit dem Segen des Heiligen Gottes. Wir haben die Möglichkeit, aber ich lasse das mal so ein bisschen offen für Pfingsten noch, diesem Heiligen Geist auch Raum zu geben oder ihm zu dämpfen. Was möchtest du aus dieser Predigt konkret für dich selber heute mitnehmen, nicht für andere? Ja? Vielleicht hast du bei dem einen oder anderen Setting schon dem anderen im Kopf gehabt, so. Aber es geht nicht um die anderen. Es geht in erster Linie um dich. Welchen Baustein, welches Goldstück oder Goldnugget möchtest du aus dieser Predigt heute mitnehmen für dich selber? Und ich habe ein paar Formulierungen mir überlegt, aber du kannst auch was ganz anderes nehmen, ist auch okay. Aber dann lass es mich wissen, das würde mich nämlich interessieren, was du mitnimmst. Ja. Erstens, ich gehöre trotz meiner offensichtlichen Fehler zu der Art Menschen, die Gott gebraucht. Oder ich fühle mich geistlich gesegnet und bin bereit, diesen Segen Gottes wieder neu zu erkunden. Ich bekenne meinen fehlerhaften Umgang mit Gottes Segen und kehre um. Ich erkenne die negativen Auswirkungen, die meine eigenen Pläne haben, und richte mich neu nach Gottes Plänen aus. Oder ich werde Gutes über meine Kinder, meine Mitmenschen aussprechen, ihnen Gottes Wahrheiten über sie zusprechen. Was möchtest du heute mitnehmen? Gott, du bist so unfassbar heilig. Und dennoch hast du gesagt, mit diesen Menschen möchte ich Geschichte schreiben. Sie sind so. Und dennoch hast du Geduld mit uns, Herr. Herr, zeige du uns auf, wo wir wieder neu deinen Segen empfangen dürfen. Wo wir uns wieder neu nach deinen Plänen richten sollten. Herr, zeige du uns, lege du uns aufs Herz, was das sein soll, was wir mitnehmen in die nächste Woche, woran wir arbeiten dürfen. Herr, mach du es uns deutlich. Amen. Und weil es so unfassbar wichtig ist, in einer Welt voller geistlicher Lügen die Wahrheiten wieder neu zu erkennen, haben Ralf und ich beschlossen, wir wollen euch Wahrheiten zusprechen. Und zwar euch persönlich, wenn ihr das möchtet. Wir stellen uns jetzt nach vorne, Ralf dort vorne, ich werde da stehen, wir möchten euch persönlich segnen mit dem Besten, mit den Wahrheiten aus der Bibel.
Nur Mut, jeder kann kommen. Und wenn du möchtest, dass dir die Hand aufgelegt wird, dann gib einem von beiden ein kurzes Zeichen. Manchmal braucht man erst den Zuspruch von anderen, damit man Gottes Wahrheiten und Zusagen versteht. Wer noch gerne gesegnet werden möchte, kann nach vorne kommen. Es ist Raum dafür und wir nehmen uns die Zeit dafür. Wir sind schon langsam am Schluss unseres Gottesdienstes angelangt, aber es ist noch nicht vorbei. Im Anschluss seid ihr eingeladen, mit uns gemeinsam Kaffee zu trinken und kleine Häppchen, also Kuchen und Süßes zu vertilgen und uns zu treffen bei Gesprächen. möchten gleich noch ein sehr schönes Abschlusslied singen. Und ich möchte mich schon mal im Voraus bei allen bedanken, die heute an dem Gottesdienst mitgewirkt haben. Wirklich an allen. Und auch diejenigen, die immer fleißig den Kaffee bereitstellen, die sonntags noch lange hier bleiben, um aufzuräumen. Aber auch die, die in der Woche davor kommen, um aufzuräumen. Die, die sich um die Kinder kümmern, die die Musik machen, die predigen und auch für die Menschen, die die Technik machen. Vielen, vielen Dank. Ich möchte euch einladen, zum Abschlussgebet aufzustehen. Wir werden euch mit einem aaronitischen Segen nochmal segnen. Der Herr,
der mächtige Ursprung und Vollender aller Dinge,
segne dich,
gebe dir Kraft und Wachstum, gelingen deiner Hoffnungen, Erfolg deinen Bemühungen.
Und behüte dich
vor allem Ärger, sei dir Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst.
Der Herr lasse leuchten sein Antlitz über dir,
wie die Sonne über der Erde Wärme gibt dem Erstarrten und Freude dem Lebendigen.
Und sei dir gnädig,
wenn Schuld dich quält. Erlöse dich von allem Bösen und mache dich frei.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich.
Er sehe dein Leid und höre deine Stimme. Er heile und tröste dich.
Und gebe dir Frieden.
Das Wohl des Körpers und das Wohl der Seele.
Amen.
So will es der Herr, der ewig ist. So steht es fest nach seinem Willen für uns.
Bleib gerne stehen fürs letzte Lied. Geht es nicht besser.
Blessed be your name. You give. name of the Lord. Blessed be your God.
Finde ich gut.